ARD.
Mit Anke Engelke und Christian Tiesels im Winter frei. Und du, Liebling, wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag, Liebling?
Ist lustig, ne? Ich höre
manchmal einfach gerne zu, weißt du?
Ja. Ich dachte kurz, dein Bild ist wieder eingefroren und du machst einen Gag. Ich machte den gleichen Gag und merkte aber, du reagierst nicht auf mich, bis du machst auch einen Freeze, weil wir gerade technische Probleme hatten.
Nein.
Und die Download-Qualität nicht besonders gut war. Und jetzt habe ich kurz gedacht, du machst einen Witz und bist so in Denkerpose, weißt du, mit dem Zeigefinger an der Unterlippe.
Nee, dann. Ich dachte nur gerade so, verrückt, da bastelt man ein Jingle oder ein Intro, komponiert was, arrangiert was, nimmt das auf und dann ist es einfach regelmäßig zu hören. Mhm. Weißt du, ich habe ja noch nie was komponiert, von dem ich denke, oh, das ist jetzt regelmäßig zu hören. Das ist ja auch was ganz Besonderes.
Das stimmt, in dem Fall hat es ja unsere Clara komponiert, die wir auch schon kräftig abgefeiert haben dafür. Du hast allerdings für die letzte LOL-Staffel oder die vorletzte, hast du was komponiert?
Das hat doch der Professor komponiert.
Ach, das hat der Professor komponiert.
Basti und ich haben nur die Texte gemacht.
Okay, alles klar, das hast du nicht komponiert. Stimmt. Ich dachte, du wärst mit einer Melodie, die du so am Klavier ausprobiert hattest, zu ihm gekommen. Ich meine echt, du hast gesagt, ich habe am Klavier irgendwas ausprobiert.
Also wir haben so ein bisschen, ich glaube bei Texas Girl haben wir so ein bisschen, gemacht. Und bei Shushushu. Das kann immer sein, dass wir ihm was irgendwie was, dass wir was aufnehmen und er das dann hört, aber du kennst ja den Professor, dann verdreht er die Augen und sagt, wie stellen die sich das denn vor? Wie soll ich denn das machen? Und dann zaubert er da was raus und gibt uns aber auch wirklich dann das Gefühl, dass wir das, dass wir das uns ausgedacht haben. Aber dem ist einfach nicht so. Er ist der Komponist. Ich habe wohl schon mal Melodien mir ausgedacht. Zum Beispiel Anke hat Zeit, meine kleine süße Kulturshow, mein Kultursalon beim WDR damals. Da habe ich das Intro mir ausgedacht, weil ich gerne so was Kompliziertes haben wollte.
Was Jazziges.
Ja.
Aber hast du Post gekriegt von mir? Hast du den Brief?
Oh, den habe ich unten in der Küche.
Ja, cool. Hol ihn doch mal schnell.
Ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh mein Gott, habe ich vergessen zu holen.
Ja, hat sie nicht mitgebracht. Ja. Okay, jetzt geht sie runter in die Küche. Ein Stockwerk tiefer. Wir haben ja letzte Woche über diese unglaublich tollen alternativen Sammelbilder für die Fußball-EM gesprochen. Vom Tschutti-Heftli, ein Verein aus der Schweiz, die das mit einem nicht kommerziellen Hintergrund machen. Das ganze Geld, das sie damit verdienen, geht in einen guten Zweck und Arbeitsvermittlung für diverse Bereiche. Und diese Fußballbilder sind ja alle künstlerisch umgesetzt. Jede Mannschaft, die bei der EM teilnimmt, wird ja gemacht, wird ja von einem eigenen Illustrator sozusagen dargestellt. Und das sind die unterschiedlichsten Stile. Und manchmal, so war es letzte Woche, da fragst du dich, wie um Himmels Willen haben die das gemacht? Ich habe aber ein paar Informationen. Anke, habe ich ein paar Sammelbildertüten.
Oh, ich bin aufgeregt. Warte, ich muss mir erst die wieder reinmachen. Oh, Chrissy, was für eine tolle Aktion. Sowas liebe ich.
Das ist ja nur eine kleine Aktion.
Aber
ich bin mal so gespannt. Also, gut.
Vor allen Dingen steht auf dem Umschlag Podcast-Post. Erst im Podcast öffnen. Wer immer das gelesen hat irgendwo.
Ja.
Hast du schon mal Post verschickt? Also du hast jetzt hier keine Briefmarke drauf zum Beispiel, ne?
Also ich habe es direkt bei der Post abgegeben. Und die guckte nämlich auf den Umschlag und sagte, für den Podcast.
Nein, ja, wie süß. So, pass auf, aber ich habe ja auch schon Post bekommen, aber auch von jemandem, den ich nicht mag und wo das so typisch war, jemand, der auch gar nicht die Briefmarke ehrt und nicht viel schreibt. Und da hat dieser jemand einfach nur eine Zahl auf den Umschlag geschrieben.
Ja, das geht.
Wie heißt das?
Das ist ein Code. Man macht das einfach mit einem Code, Porto-Code vielleicht, so ähnlich. Hm?
Ja.
Ist ja eine schöne Erfindung eigentlich.
Findest du?
Ja, sieht nicht so schön aus. Aber bevor ich keine Marke zur Hand habe, kann ich einfach den Code draufschreiben und den Briefkasten werfen.
Du kennst mich. Also es tut mir alles im Herzen weh, weil ich so romantisch bin und auch meine Briefmarken mit Bedacht wähle. Und dann auch, wenn ich was aufgebe und dann... Aber das ist, ich bin echt so überholt.
Ja, ich finde es manchmal so schade, dass es so lange immer nur die gleichen Briefmarken gibt. Ich Was? Wünsche mir, dass es jede Woche eine neue Briefmarke gäbe. Aber ich komme sieben Wochen später komme ich hin und die Marke in dem Porto auf jeden Fall ist ja immer noch die gleiche. Und ich denke, okay.
Nein, aber was hast denn du für... Dann schicke ich dir mal Briefmarken. Nein, so immer von meinen... Aber weißt du, wie ich das handhabe? Dadurch, dass das Porto sich ja auch in immer kleineren Abständen erhöht, muss man ja dann doch immer so Einser und Zweier noch mit draufkleben. Genau. Und dann wird's bunt. Aber ich kaufe mir von denen, die wunderschön sind. Bei mir in der Post habe ich immer 3 bis 5 Motive zur Auswahl. Und dann kaufe ich nicht nur einen Bogen, echt? Sondern gleich 3 Bögen. Boah. Und dann weiß ich, das wird zwar in einem halben Jahr wieder erhöht, das Porto, aber ich habe dann immer noch diese schönen Marken und kann die kombinieren mit 1ern, 2ern, 3ern, 5ern, je nachdem.
Wie cool, dass du mehrere zur Auswahl hast.
Bei mir sind nur immer. Die einen. Ich liebe
und ich,
meine Post.
Die habe ich ja neulich auch schon gehabt. Oh, okay.
Na, das tut mir leid. Nee, dann schicke ich dir mal ein paar Schicke.
Auch zu größeres Postamt. Okay, gut. Also.
Ich mache
auf. Ja, machst du auf. Ja, da ist ja nur wirklich eine Kleinigkeit einfach. Nur, aber ich bin gespannt also, auf jeden Fall selber, was drin ist.
Da sind drin 3... Nicht für... Chrissy!
Endlich Sticker vom Tschutti-Heftli.
Oh mein Gott, du hast mir ein Tschutti geschickt. Darf ich die aufmachen?
Du musst die jetzt mal aufmachen. Und dann sagst du mir,
oh mein Gott,
welches Land du hast. Und dann kann ich dir wiederum sagen,
da können wir tauschen.
Auch tauschen, aber auch wie der Stil entstanden ist.
Aber ich habe jetzt kein Heft, das muss
Nein,
ich mir selber kaufen.
Nein, ein Heft nicht. Ich wusste nicht genau, ob du sammeln willst. Wenn du sammeln willst... Dann schicke ich dir auch noch ein Heft. Okay, sag mir bitte, hast du für eine Mannschaft? Was hast du für Spieler?
Ey, warum habe ich denn hier eine Frau?
Du hast eine Frau?
Wahrscheinlich ist
Boah, wie
das
cool
die...
ist das denn?
Ich habe mehrere Frauen. Ach, das sind die Grafikerinnen.
Aber du hast mehrere Frauen?
Gott, ja, ich habe Sarah Bloch.
Ach, Sarah Bloch, das ist die genau, die hat...
Und ich habe Laura Schoch.
Laura Schoch hat Ungarn gezeichnet. Und
okay, soll ich dir jetzt meine Spieler nennen?
Genau, und Sarah Bloch hat die Schweizer gemacht. Sag mal, welches Bild du am interessantesten findest, wo du nicht genau weißt, wie es entstanden ist.
Ich glaube, ich habe ein Stadion.
Ja, ein Stadion. Oh, die Stadien finde ich nicht so toll.
Nee, das sieht auch...
Ja, die Stadien, das ist das Einzige, was mir nicht so gut gefällt.
Alter, ich glaube, ich habe jetzt schon gewonnen. Ich habe einfach ein... Deutschen.
Du hast einen Deutschen sogar.
Ich habe Julian Nagelsmann, ich habe den Trainer.
Du hast Julian Nagelsmann, wie cool
Chrissy,
ist das
Chrissy, ich glaube, ich habe den, ist das nicht der beste Sticker? Ja, oh mein Gott, soll ich dir die anderen vorlesen? Ich habe Luciano Spalletti, das ist ein Trainer, das ist im Leben kein, ach nee, die eine Reihe ist ja die Herren in Älter, ne?
Das ist Italien.
Das ist nicht England, die Flagge
genau,
ist nicht
das
England.
Das ist Italien.
Ist das deren Trainer?
Ja, schon. Den Namen hatte ich auch noch nicht gehört.
Noch nie gehört. Okay, dann habe ich
Weißt du, wie die italienischen Bilder entstanden sind?
Von Marco Caruso.
Marco Caruso hat Italien gemacht. Und weißt du, schau dir einmal den Sticker. Und ihr könnt diese ganzen Gesichter auch sehen auf vivadertagliebling.de. Dazu darf ich sagen, Lukas war ein bisschen krank gerade. Ich hatte angekündigt, dass letzte Woche die Tschutti-Hefte Bilder auf der Webseite zu sehen sind. Und sie waren nicht drauf. Und denn Lukas konnte es nicht machen. Heute aber, wer uns am Montag direkt hört, kann davon ausgehen, diese Bilder sind drauf. Und da könnt ihr auch mal ein Bild von Italien raussuchen. Okay. Und zwar diese Fotos sind folgendermaßen entstanden. Zunächst mal hat man eine handgefertigte Skulptur gemacht, angefertigt.
Aus Knete oder so.
Zum Beispiel, ich weiß nicht, Ton, Knete, das Ton, Material weiß ich nicht. Das wurde dann Ganze fotografiert und dann nochmal später in Photoshop und Procreate wurde das nochmal ein bisschen verändert. Diese Bilder, die du da siehst von den Italienern, ich finde, man sieht es den Bildern nicht an, waren ursprünglich mal echte Skulpturen.
Das sehe ich.
Echt?
Natürlich sehe ich das.
Ach, okay, er hätte das nicht gesehen.
Das sieht aus wie eine animierte Figur.
Okay, interessant.
Die dann später. Okay, dann habe ich das, was du als etwas kindlich beschrieben hattest schon. Noah Lichti hat gemacht, ich habe Strahinja Pavlovic. Das klingt mir, ich kann die Flagge nicht erkennen. Guck mal, die ist sehr hell.
Kroatisches, das ist Serbien, ist es. Serbien. Genau, einfach gezeichnet mit Bleistift auf Post-its und ich habe gerade Klopapier gelesen und Kopierpapier. Bleistift.
Sehr kindlicher Style, aber irgendwie auch crazy.
Jetzt weiß ich, warum die so quadratisch sind und quasi gelber Hintergrund. Quadratischer gelber Hintergrund. Der hat auf Post-its die Dinger gemalt, diese Köpfe. Mit Bleistift auf Post-its. Mega. Jawohl.
Pass auf, jetzt habe ich Joachim Maele von Sebastian Böhm illustriert.
Sebastian Böhm hat Dänemark gemacht.
Das ist dänisch.
Dänemark, genau. Und das ist so scherenschnittartig.
Weil die Flagge ist falsch. Egal, die Flaggen sind auch so ein bisschen komisch. Aber das ist Scherenschnitt und dahinter
Schwarz-Weiß,
da ist
Porträt,
Petsy,
genau.
Und bunte Kinderzeichnungen.
Richtig. Und Sebastian Böhm hat es bezeichnet als Pseudo-Kinderbilder im Hintergrund. Die sind auch von ihm. Die hat er gezeichnet. Seine Kinder sind leider schon zu alt für echte Kinderzeichnungen.
Genau.
Und sind ebenfalls auf Papier gemalt mit Bleistift und Filzstift. Und alle Zeichnungen hat er dann eingescannt und am Computer zusammengefügt und nachbearbeitet. Denn die Dänen haben immer diese Kinderbilder im Hintergrund. Warum auch immer.
So,
ich weiß es gar nicht genau.
Jetzt habe ich, was hat Angelika Enderichs gemacht? Das ist wie mit Buntstift. Ich habe Jaka Bijol so sehr viel schraffiert. Ich zeig's dir. Und die Illustratorin heißt Angelika Enderichs.
Aha. Ich habe hier die Liste vom Silvan, vom Tschutti-Häftli zugeschickt bekommen.
Ja, Angelika Enderichs.
Ich finde
hat das
nur
gemacht.
Die Angelika hier gerade nicht auf der Liste.
Okay.
Ach so, Angelika ist ganz oben bei Slowenien. Die ist ganz, ganz, ganz oben in dieser kleinen Zeile. Sie kommt aus Aachen und hat das Ganze mit Ölkreide gemacht.
Also, ja, okay, so, da bin ich aber gar nicht so weit weg gewesen
Slowenien mit
Ölkreide.
Aber wie auch immer, ihr könnt diese Bilder,
ist
ihr könnt Bilder
irre.
Von jeder Mannschaft, könnt
ist
ihr
das
auf
toll.
wiewardetagliebling.de sehen.
Ich mache noch eine auf.
Mach
ich
bitte beide nochmal auf. Und
ich habe drei von dir.
Ja, und greif bitte nochmal einfach vielleicht die zwei interessantesten Bildchen, die dir auffallen.
Und dann, okay, ich sag dir was ganz Interessantes. Oh, jetzt habe ich, und ich weiß ja jetzt, wie Sarah Bloch aussieht, weil die sich ja selber gemalt hat.
Ja, genau.
Sarah Bloch hat Nico Elvedi gemalt. Gott, sieht das gut aus, kann die das toll.
Ja, das sind die Schweizer Spieler mit Bleistift, Graphitstift.
Oh mein Gott, ich habe Leon Goretzka. Ich liebe Leon Goretzka.
Das ist so ein bisschen so ein blödes Ding, weil Leo Goretzka nicht bei der EM dabei ist. Der wurde aus dem Kader dann letztendlich
gestrichen. Shit, der ist ja gar nicht dabei.
Genau, man ging davon aus, dass der dabei sein würde. Am Ende hat Julian Nagelsmann, der Trainer, den du als erstes gezogen hast heute, hat ihn nicht mitgenommen,
du hast
leider.
Recht.
Ja, ja.
Oh,
aber okay, das, manchmal braucht man einen gewissen Vorlauf.
Soll ich sagen, ich hab noch eins von den Italienern.
Okay.
Oh Gott, sieht das gut aus. Ja. Gott, ich habe so viele. Okay, ich mache das nächste auf. Also meine Favoriten sind bis jetzt Leon Goretzka, weil ich den liebe. Mhm. Ist mir egal, wenn er nicht Nee, ist scheiße, dass er nicht mitspielt.
Ja, was
ach Manu, ich liebe Leon Goretzka. Oh, was ist denn das? Jetzt weiß ich auch, wie Benne aussieht, der die Deutschen gemalt hat. Der hat sich selber auch
Benne
gemalt. Guck mal, wie
gemalt.
Benne aussieht. Ich nenne ihn mal einfach ganz frech Benne. Ja. Ich kenne den Mann
die
nicht.
Deutschen
Benne
Spieler
Boxhacker.
Sind wie auf einem großen, beleuchteten, elektronischen Billboard dargestellt, das in einer Art Vergnügungspark steht, mit einem Riesenrad im Hintergrund und so.
Oh mein Gott.
Das ist so das
Setting. Ich habe Joshua Kimmich.
Du hast Joshua Kimmich, du hast schon wieder einen deutschen Spieler.
Ich habe so viele deutsche Spieler.
Von den 400 Bildern hast du schon drei Deutsche.
Ich habe Joshua Kimmich. Und soll ich dir sagen, jetzt habe ich von Sophie Mai, das hattest du erzählt, Sophie Mai, die alle Spieler älter gemacht hat.
Genau.
Ist das Sophie Mai?
Die hat, genau, Sophie Mai hat die Engländer gezeichnet.
Sophie,
und zwar alle,
okay,
wie sie 50 Jahre später, also in 50 Jahren
das
zum Beispiel aussehen.
Das ist nicht
als
die
Opa.
Britische.
Doch, Sophie
Flagge.
Mai hat England gemacht. Das ist die englische Flagge.
Die englische, Verzeihung. Ja. Stimmt, mein Fehler.
Das ist England. Genau, und sie hat die digital altern lassen und hat es dann mit Bleistift abgezeichnet.
Irre. Also mein liebster Style ist von Sarah Bloch. Mein zweitliebster Style, also die Schweiz. Mein zweitliebster Style ist, das ist blöd, dass ich das jetzt sagen muss, aber ich finde, was Benne Boxhacker da macht, oder heißt der Boxhacker?
Oh, I don't know.
Ah, we don't know. Ich habe einfach drei deutsche Bilder.
Ja, na, da ist schon sicherlich Benne Boxhacker, denn Benne kommt aus Hamburg.
Okay, Benne. Benne, du bist
genau,
ja
und hat
toll.
Die Porträts einfach digital gemalt, auf dem iPad und mit Procreate.
Finde ich natürlich super kacke, aber ich finde, es sieht super aus. Digital finde ich immer kacke.
Ja, digital ist auch eine Kunst. Hockney, David Hockney.
Ja, heul
macht,
doch, ja, reg dich ab.
Mittlerweile ganz viel
weiß
auf einem
ich.
iPad. David Hockney,
und?
Also das ist auch Kunst.
Ja, kauf dir ein Haus.
Kauf dir ein
okay,
Haus.
Pass auf. Hier ist, das sagt
Haus,
Basti immer.
Kauf dir ein
ich
Haus,
weiß auch nicht, was das
Haus.
Bedeutet. Er sagt immer, kauf dir ein Haus. Und niemand weiß, was das bedeutet. Aber wir lachen alle.
So, soweit zu den Bildern vom Tschutti-Häftli. Das gibt es leider in Deutschland nur in ganz wenigen Städten. Ich war in Freiburg zufällig. Da ist einer der Shops. Da kann man die Bilder kaufen. Im Comicladen, witzigerweise. Ich hatte aber keine Zeit, mir Comics
Heft.
Zu gucken.
Ich kaufe mir das Heft.
Okay, sehr gut.
Unterstützt man damit nette Menschen?
Damit unterstützt man einen guten Zweck. Es ist alles nicht kommerziell.
Geil.
Das bezieht sich vor vor allem auf Österreich und Schweiz. Da gibt es auch ganz viele Verkaufsstellen. In Deutschland leider nur wenige, aber über die 11 Freunde kann man eben Bilder bestellen vom Tschutti-Heftli.
Coolio. Ne?
Und es ist ein nicht kommerzieller Zweck und es ist einfach nur Kunst. Es bringt Fußball und Kultur zusammen und das für eine gute Sache. Ich bin auch total begeistert von den Bildern. Und jetzt bitte schaut euch auf vivadertagliebling.de einfach diese verschiedenen Stile der IllustratorInnen an und da werdet ihr auch große Freude mit haben. Ich habe ja auch mir ein paar Tütchen gekauft und ich bin total begeistert.
Super, vielen Dank, super schönes Geschenk, danke.
Okay, das freut mich. Und dann wollte ich nur noch kurz sagen, du, die Kroatien übrigens ist auch ganz schön. Kroatien, die Bilder, die Porträts wurden analog gemalt mit Pinsel und Öl.
Also, und wer hat die gemacht?
Ja, das weiß ich nicht mehr. Jeder Kopf wirklich original auf einem A4-Karton, DIN A4-Karton, richtig auch mit Pinsel und Öl gemacht.
Ich glaube, ich habe Kroatien.
Das würde dir wiederum auch sehr gefallen.
So. Ja, das gefällt mir. Oh. Achtung, ich glaube, ich habe Kroatien. Ist das halt Stefan auf der Mauer?
Stefan auf der Mauer?
Ein cooler Name.
Das ist aber wirklich ein cooler Name.
Liegt Stefan?
Ich gucke kurz Kroatien. Stefan auf der Mauer. Du hast einen kroatischen Spieler. Der kommt aus Bonn, der Stefan auf der Mauer.
Ey, das ist ja cool. Mhm.
Und das ist analog.
Ich habe zwei. Ich habe Josip Stanisic, den kenne ich.
Coole Sache.
Und ich habe Andrej Kramaric.
Ah, Kramaric, den kennen wir natürlich auch aus Deutschland.
Das sind ja geile Spieler. Ich habe richtig gute Sticker von dir bekommen. Richtig
gute
Stoff.
Das freut mich sehr. Ich will noch nachtragen von letzter Woche. Albanien. Das sind die, die ich am hässlichsten fand.
Ach, hör auf jetzt.
Genau. Und weil diese Gesichter so, schaut sie euch bitte auch noch einmal an. Weil die Gesichter, ich weiß auch nicht, die waren so zerlaufen. Du erinnerst dich. Das war so zerlaufen, als hätte man irgendwas ins Wasser gelegt.
Ja, ich habe das
nicht. Die Gesichter, und auch das wieder total erstaunlich, sind aus Ton modelliert worden.
Ja.
Und wurden dann mit einer Polycam 3D gescannt und danach als Datei nochmal digital bemalt.
Okay.
Also dahinter steckt auch ein irrer Aufwand, toll. Aber ich habe erst gedacht, okay, das sieht ein bisschen hässlich aus. Jetzt, wo ich weiß, wie es gemacht wird, finde ich schon wieder ein bisschen interessanter.
Das ist doch verrückt, oder? Wie wir sind.
Okay.
Wir sind wirklich blöd, dass wir dann, ne, also kann man Werk und Autor trennen und weißt du, was ich meine?
Ja, kann man. Kann man.
Oh, ich sortiere schon. Weißt du, dass ich das am meisten liebe, am Sticker sammeln? Einfach das sortieren.
Ich habe schon eingeklebt. Ich habe eingeklebt schon ein paar Bilder, die ich mir gekauft habe.
Oh mein Gott.
Und allein dieser Akt des Einklebens, wenn man für sich so rausfindet, wie man am sichersten, ohne schief einzukleben, die Dinger ins Buch bekommt, wenn man für sich rausgefunden hat, wie es am besten geht, und dann ist das wie so ein Automatismus, das hat was Meditatives. Ich liebe dieses Einkleben.
Liebe ich aus.
Kurze Frage, hast du die Doku von der WM 2014 schon gesehen? Wir Weltmeister, Abenteuer 2014.
Nein, ich habe was ganz anderes Tolles gesehen. Ich habe gesehen Heimspiel von Tommy Schmidt. Das war aber eine Reportage, auch eine ganz tolle Reportage. Aber was soll ich jetzt noch gucken?
Die Doku ist wirklich 4 Teile ARD Mediathek. Die ist sowas von toll. Es geht
Wie heißt die?
Die heißt Wir Weltmeister.
Wir Weltmeister.
Da findest du das, ne?
ARD Mediathek.
Genau. Und es geht natürlich um ein paar tolle Momente. Aber neben der Euphorie gab es auch so einige Rückschläge, einige emotionale Prüfungen. Und sie haben Töne, die wir so auch noch nicht gehört haben.
Oh.
Einige Spieler von damals, wie zum Beispiel Benedikt Höwedes oder Per Mertesacker, haben so offen erzählt, das ist unglaublich berührend. Benedikt Höwedes zum Beispiel, lange Chef bei Schalke 04, hat Haare verloren im Rahmen dieser Fußball-WM. Und das hat ihn wirklich ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Er hat erzählt, ich spiele das größte Turnier meines Lebens und dann sehe ich, dass ich quasi mit einer Halbglatze rumlaufe. Und zwar
den Ausschnitt habe ich gesehen, da hat es so geregnet und da konnte man das so sehen auf dem Kopf, was da passiert. Denn mit nassem Haar, das kennen wir alle, sieht der Kopf nochmal anders aus und da sieht man, wie es um die Haare steht.
Genau so. Das war das Spiel gegen die USA und das hat er dann gesehen nach dem Spiel und hat da erkannt, dass er eine Halbglatze kriegt.
Ja.
Und hat die Haare immer sehr, sehr gemocht. Und wenn jetzt die ganze Welt sieht plötzlich, wie du deine Haare verlierst, sagt er, das hat mir richtig wehgetan. Es war nicht der richtige Moment für mich, Glatze zu tragen.
Ja.
Aber ich muss ihm sagen, wie dankbar ich ihm bin, dass er das erzählt, dass er sich so öffnet. Unglaublich, dass es wirklich auch bei jemandem, der eine WM gewinnt, weiterhin diese Befindlichkeiten gibt. Und er ist auch gleich zu Müller Wohlfahrt gegangen und haben sofort darüber gesprochen, wie man sich Haare implantieren lassen kann. Und bereits einen Tag nach der WM-Feier in Berlin ist er zu einem Spezialisten gegangen nach Düsseldorf.
Okay.
Einen Tag später hat sich da unter das Messer begeben, hat auf Dauer nichts genützt. Mhm. Und mittlerweile hat er eben Frieden geschlossen mit seiner jetzigen Frisur. Aber wie er das erzählt hat, unglaublich toll. Hövedes zum Beispiel. Dann Per Mertesacker. Auch, also wir erfahren ja wirklich so ein paar kleine Geheimnisse. Mertesacker hat dann zum Beispiel erzählt, vor einem Spiel muss er sich normalerweise übergeben oder hat Würgereize oder muss aufs Klo, kriegt Magenprobleme. Das hat sich durch seine ganze Karriere gezogen.
Ja.
Denkst du, auch krass, das kostet vor allem auch Kraft ja eigentlich, denkst du, ja, oder? Naja, Per Mertesacker, da war folgende Geschichte. Der war Führungsspieler und saß plötzlich auf der Ersatzbank und hat die Welt nicht mehr verstanden. Und Jogi Löw hat zugegeben, er konnte es ihm nicht richtig erklären. Der hat gespielt, die ganze Qualifikation, die Gruppenspiele. Und plötzlich dann zum Achtelfinale musste er raus. Und Löw konnte es ihm nicht richtig erklären. Es war ein Gefühl, er musste irgendetwas ändern, sagte er. Und es tat ihm auch total leid, dass er das nicht richtig begründen konnte. Mhm. Und für Per Mertesacker ist eine Welt zusammengebrochen. Und er hat gesagt, er hat in der Nacht... Also erstmal hat er sich natürlich gefragt die ganze Zeit, warum ich, warum ich, warum ich? Voll krasser Egoanfall. Warum ich, hat er erzählt. Voll krasser Egoanfall. Wortlaut Per Mertesacker. Unglaublich. Und er hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Er hat keine einzige Minute geschlafen. Und dann, nach 12 Stunden Grübeln, ging er frühstücken. Die Sonne war gerade schon aufgegangen. Hat er den Entschluss gefasst, ich nehme meine neue Rolle an. Ich muss das jetzt schlucken und ich muss einfach Vorbild Nummer 1 sein.
Wow.
Und er hat dann am Rand die Mannschaft angefeuert, hat sich als Allermeistes gefreut, hat Flaschen gereicht, weil es einfach so eine Hitzepartie da noch war. Irres Vorbild, hat alle in der Mannschaft beeindruckt. Den Bundestrainer und Basti Schweinsteiger fanden das alle, dass der eine Sensation war. Und der war wirklich der, der als erstes von der Bank aufgesprungen ist beim Tor, der gejubelt hat. Richtig cool. Und ich glaube, es gab diese eine Szene, da sollte er... Das war eine Hitzeschlacht. Es fühlte sich an, oder es waren unten auf dem Platz 40 Grad.
Scheiße.
Keiner wollte spielen. Alle waren komplett leer.
Ja.
Und dann ging es ums Einwechseln. Und da hat Mertesacker, weil ich hatte auch gesagt, ist alles okay. Ich muss nicht spielen. Ist okay, wenn ich die Wasserflaschen reiche. Ich muss jetzt nicht spielen. Hat er innerlich wohl gedacht. Ich weiß ja, was er gesagt hat. Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Auch diese Ehrlichkeit. Einfach ganz toll. Und es war ein relativ kurzes Gespräch. Das hat Jogi Löw dann auch zugegeben. Mertesacker ist relativ schnell aufgestanden, glaube ich, und ist gegangen und hat auch gar nicht mehr bei den Warum zugehört. Denn wenn du hörst, du spielst morgen nicht, ist dir alles egal. Da höre ich auch gar nicht zu. Das ist unwichtig.
Wahnsinn.
Ja. Also, und Jogi Löw hat die Nacht auch so gut wie nicht geschlafen, weil ihm die Entscheidung einfach so schwer gefallen ist. Und dann aber wirklich ganz schön. Jogi Löw hat Per Mertesacker belohnt nochmal im Finale gegen Argentinien. Also er spielte auch gegen Frankreich ein bisschen in der zweiten Halbzeit. Und im Finale kam er für die allerletzten Augenblicke, als Deutschland das 1-0 über die Bühne bringen musste, kam er noch mal so ins Spiel. Und dann gab es diesen einen Augenblick, Per Mertesacker in der Abwehr, und da kommt dieser eine lange Ball, den er dann rausgeköpft hat.
Mhm.
Und die Zuschauer, die Deutschen, haben gejubelt.
Durchgedreht.
Und er hatte das Gefühl, ey, die Deutschen jubeln hier, als wenn ein Tor gefallen wäre. Und dieser Augenblick hat ihm so viel gegeben, das nochmal aufzusaugen, nochmal auf dem Platz zu sein, wenn die Pfeife in diesem Turnier zum allerletzten Mal ertönt. Er sagt, das war magisch. Und er freut sich so über diesen letzten Ball, den er weggeköpft hat, dass er da nochmal auf dem Platz stehen durfte.
Ja, das ist so, als wäre er so ein bisschen versöhnt wahrscheinlich. Und das ist ja auch ein großer Move von Löw gewesen.
Von allen. Da hat eben vieles dann am Ende dann doch gestimmt, aber Per Mertesacker ist einfach ein super Typ. Ich wusste nicht, dass er so gut ist.
Ich wusste, dass er super ist. Ich war in den verliebt und also ich bin ja immer in mehrere, aber in denen auch doll.
Und auch ganz schön war es, nochmal hinter die Kulissen zu gucken, als Deutschland 7-1 gegen Brasilien gewonnen hat und die
quasi gedemütigt hat.
Denn zur Pause stand es 5-0 und da hat Löw in der Pause zu den Leuten gesagt, wenn von euch auch nur einer glaubt, er müsse jetzt irgendwelche Spiränzchen machen und müsse den Gegner vorführen, dann kann er davon ausgehen, dass er sofort ausgewechselt wird. Ich möchte nicht, dass hier, weißt du, dass man einfach mit hoher Nase einfach so kleine Spielchen macht, weißt du. Man kann dann plötzlich so kleine Kunststücke da auf dem Platz vorführen und mal hin und her spielen und den Gegner vorführen. Und er hat gesagt, dieses Spiel kann noch verloren werden. Also wenn eine Mannschaft das schafft, dann ist das Brasilien mit 70.000 Brasilianern im Rücken.
Ja.
Aber zum Glück hat die deutsche Mannschaft nicht nachgelassen. Sie haben ganz normal weitergespielt. Und als Schlusspfiff war, und das habe ich jetzt nochmal gesehen in den Bildern, gab es keinen Jubel. Die deutsche Mannschaft hatte das Finale einer WM erreicht und sie haben nicht gejubelt.
Das ist aber ein feiner Zug.
Ganz groß. Und da wusste, da habe ich gedacht, wie geil sind wir. Und
darauf, sieht man das in der Doku auch, dass die dann, wie die da, ich erinnere mich nicht mehr.
Nee, ich wusste das auch nicht mehr, aber es gab keinen Jubel. Eher tröstete man die Brasilianer und blieb einfach so ganz gesettelt. Und was für ein toller Move. Richtig cool. Ich habe nochmal Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe.
Oh, wie toll.
War richtig toll.
Ja.
So, soweit zum Fußball. Jetzt erzähl mal, du hast bestimmt noch was anderes heute, was nicht Fußball ist.
Ja, ich habe was, und da können vielleicht auch ein paar Lieblinge andocken, weil ich ein bisschen überfordert bin. Also, zwei Fragen haben sich mir gestellt. Ich war beim Elb Jazz Festival, ne? Und abgesehen davon, dass ich dir, ich nehme es dir nicht übel, aber, oder nehme ich es dir übel? Warum hast du mir nie was vom alten Elbtunnel erzählt, dass man da durchgehen kann?
Ist das der unter der Elbe zum König der Löwen?
Zum König der Löwen, ja.
Ist er das?
Ja.
Das ist der alte Elbtunnel, ne?
Ja, aber ich war nicht beim König der Löwen, sondern beim Elb Jazz Festival.
Gut, aber, ich weiß nur, und ich glaube, ich bin selber noch, oder ich weiß nicht, ob ich da schon mal unten unter
aber
der Elbe langgegangen
Perle.
Bin.
Das ist deine Perle, du musst mir das doch sagen, dass da, du weißt doch, wie gern ich solche Bauwerke angucke.
Aber ich wusste, dass du nicht zum König der Löwen wolltest.
Aber ich war beim Elb Jazz Festival, endlich, da will ich ja seit Jahren hin und jetzt hat es gepasst, weil ich eigentlich sonst in diesem Zeitraum immer drehe oder weg bin. Ich weiß es nicht, warum es nie geklappt hat, aber diesmal hat es geklappt. Und ich habe unter anderem habe ich eine Band gesehen, die ich jetzt schon seit einiger Zeit so verfolge im Sinne von, wenn ich das mal höre irgendwo, dann freue ich mich und ich höre dann auch, ich gucke dann auch bei YouTube von den Sachen an und so und freue mich, ne, und finde die Musik eigentlich richtig, richtig gut, ja. Und habe die jetzt live gesehen und bin völlig verdattert, weil ich merke, die könnten eventuell eine neue Lieblingsband von mir werden.
Okay, bin ich ja
gespannt. Die heißen Dina Ögon.
Was? Dina Ögon?
Dina Ögon.
Aus welcher Stadt?
Dina Ögon.
Aus Schweden?
Jupp. Aus Göteborg.
Okay.
Und Anna ist die Sängerin.
Dina Ögon.
Und dann stehen da noch drei Typen mit auf der Bühne. Schlagzeug. 1, 2, 3. Hä, ist da nicht auch... Doch, Bassist, Gitarrist und Schlagzeuger. Ja, drei Typen noch mit auf der Bühne.
Dina Ögon.
Und ich will dir mal sagen...
Deine Augen heißt das.
Deine Augen heißt das. Deine Augen.
Dina Ögon.
Und das möchte ich dir mal sagen. Also, diese Musik... Die habe ich wusste nicht, dass ich die gesucht habe. Aber dadurch, dass ich Fleetwood Mac so vermisse und dieses eine Album von vor 15 Jahren von Leslie Feist so liebe und dadurch, dass ich auch Jazz so liebe, dachte ich immer, ich habe nie gedacht, dass es das als Kombination geben könnte. Und jetzt habe ich es gefunden, Dina Ögon.
Cool.
Ich bin so durchgedreht. Ich war mit einer Freundin dort und die habe ich dorthin gezwungen. Und erst haben wir so ein paar andere Bands gesehen, da sind ja mehrere Bühnen. Und das fanden wir alles nicht so gut, weil es so rockig war. Und wir immer so dachten, das ist so ein Jazzfestival und wird hier gerockt und so komisch Musik gemacht. Und das war wohl Hamburg-Wetter. Meine Freundin ist aus Hamburg. Und plötzlich knallte die Sonne runter. Und wir zogen die Jacken aus. Dann kam eine Wolke, da wurde es kalt, mussten wir die Jacke wieder anziehen. Und dann gab es auch Regen. Und dann bin ich abgehauen, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte bis zu meinem Konzert in der Elbphilharmonie.
Ach du grüne Neune. Du warst in der Elbphilharmonie?
Ich war in der Elbphilharmonie.
Da musst du aber nicht unter dem Tunnel durch.
Doch, natürlich.
Hä?
Du
warst auf der anderen Seite?
Ich war auf der Seite, wo dein komischer König der Löwen ist.
Da warst du, aber da ist doch nichts außer ein paar Veranstaltungen und ein bisschen Ladung, die gelöscht wird.
Ja, danke, dass du es ein paar Veranstaltungen nennst, aber da war das Elb Jazz Festival.
Ach so, ich denke in der Elbphilharmonie.
Nein, es gab mehrere Schauplätze und dann musste ich für das Konzert am Abend um 10 bin ich da durchgelatscht durch den Tunnel und dann mit dem Shuttlebus die Hütte und dann konnte ich zur Elbphilharmonie. Ich habe doch eine Frau gesehen, die du vielleicht kennst, weil du bestimmt in die verliebt bist. Die heißt Alice Phoebe Lou.
Ah, oh, nein, die kenne ich nicht.
Das ist deine Musik, Chrissy.
Was? Alice Phoebe Lou? Mhm. Also können wir jetzt kurz mal reinhören bei Dönermann.
Dina Ögon.
Ja,
deine Augen.
Ja, will halt. Nice.
Oh mein Gott.
Okay,
und die singt nur auf Schwedisch.
Und dann noch Mormor.
Ja.
Spüren wir ein bisschen vor. Okay, es ist sehr entspannt.
Chrissy, ich habe Gänsehaut. Ich freue mich so, dass es die gibt. Ich freue mich so, dass es die gibt. Und da werde ich jetzt allen von erzählen. Und ich bin so glücklich. Das ist so eine schöne Sommermusik. Und dann zwischendurch klingt das plötzlich so orientalisch und denkst, singt die jetzt da gerade Persisch oder was ist da los? Und sie steht da vorne und hatte auch so ein schönes Walle-Walle-Kleid an. Die war auch so wunderschön. So eine blonde Frau mit so einem Pony. Und ich finde ja Pony so schön. Ach, so was, so eine Schönheit. Und der Bassist war so ein Vogel. Meine Freundin hat die ganze Zeit den Bassisten gefilmt, weil der da seine eigene Show abgezogen hat. Der ist so ein Vogel. Der hampelt da so rum und macht so sein eigenes Ding. Und der Gitarrist ist ganz bei sich. Dachte ich erst, da steht ja ein Böhmermann, dachte ich erst. Der hatte so einen Hoodie an und so eine Sonnenbrille. Und dann kam ich näher. Wir kamen so von Weitem. Nee, ist doch nicht Jan Böhmermann. Und ein toller Schlagzeuger. Was für ein tolles Quartett. Ich bin völlig verknallt in diese Band. So, und dann bin ich rüber, habe eine kurze Geschichte zum Elbtunnel, zum alten Elbtunnel. Chrissy, das hast du mir alles nicht gesagt. Ich denke, das ist deine Perle. Dann musst du mir sagen, dass es da eine Liebesgeschichte gab in diesem Tunnel. Dieser Tunnel, der ist 400 und noch was Meter lang. Da kannst du, ne, der ist so wie so eine Straße. Links und rechts sind Fußwege. In der Mitte kannst du mit dem Rad durchfahren. Und dann fährst du in so einen Fahrstuhl rein und dann fährst du nach oben und dann bist du oben und dann kannst du zu deinem Bus oder zu deiner Bahn oder wo du zur S-Bahn-Haltestelle gehen. Das ist richtig toll. Und das alles war, der ist 1911 eröffnet worden, ja? Musst du dir vorstellen. Wie gesagt, der verbindet Landungsbrücken, wie du gerade gesagt hast, wo so Zeug ist, ne, wo diese ganzen Kräne stehen und Steinwerder.
Das Festland sozusagen.
Da. Ja, das sagt mir alles überhaupt nichts.
Neben der Hafen City da, neben dem
Elbinsel Steinwerder.
Okay.
Ich raff ja Hamburg nicht, wirklich. Ich muss da noch ein paar Mal häufiger. Ich raff ja überhaupt nichts.
Hamburg,
da.
Meine Perle.
Ja, dafür hast du mir aber wenig vom Elbtunnel erzählt.
Du bist
ja,
mein
ja,
Zuhause,
toll.
Du bist mein Leben.
Ich sag dir jetzt mal was über, Zitat, das historische Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst.
Ja.
Ja, das ist wirklich was ganz Besonderes, dieser Tunnel. Das sind gefließte Wände, wie gesagt, 400 noch was Meter. Alle 10 Meter hast du da auch noch so ein schönes Fliesengerät. Da sind Tunneltiere drauf zu sehen. Da kannst du Fische sehen und irgendwelche Unterwassersachen. Und was mir nicht aufgefallen ist, weil ich ein bisschen hektisch war, ich habe mir nicht jede Platte angeguckt, das sind 80 Dinger. Angeblich sind da auch, muss ich nächstes Mal gucken, oder du musst das gucken, oder die Lieblinge, angeblich sind da nicht nur so Meereswesen abgebildet, so auch so Muscheln und so, sondern auch Ratten und Gegenstände, die man im Wasser findet. Konnte ich nicht verifizieren. Was meinst du, wie lange das gedauert hat, als sie den Tunnel gebaut haben? 1911 haben die den gebaut.
Weiß nicht, 5 Jahre, glaube ich.
Gut, 4 Jahre.
Kenn auch mal in Hamburg.
Deine Perle. 4000 Menschen haben da dran gearbeitet, weißt du? Von beiden Enden. Und dieser Druck, der da entsteht unter Wasser, der ist natürlich immens. Und vor über 100 Jahren konnten die das noch nicht einschätzen, wie gefährlich das ist. Und es sind so viele Menschen haben sich verletzt. So viele Leute haben die sogenannte Taucherkrankheit gekriegt. Und es sind auch einige ums Leben gekommen. Ich glaube, es gab 3 Todesfälle. Und ganz interessant, über dem einen Eingang gibt es ein Relief. Und darauf siehst du 2 Menschen, ein Mann und eine Frau, und ganz zugewandt geben die einander die Hand. Und das sind Otto und Elisabeth.
Ein Mann und seine Perle.
Ja. Und der heißt hinten Stockhausen, wie ja, einer unserer Lieblingskünstler. So. Und der Otto.
Herr, entschuldige bitte, einer unserer Lieblingskünstler? Nein. Bei dir?
Karl-Heinz Stockhausen finden wir beide sehr interessant.
Aber Lieblingskünstler, also.
Aber Lieblingskünstler nicht. Heißt jetzt erstmal doch nicht, dass wir unbedingt die Kunst mögen, sondern das.
Ach so,
oder Lieblingsmensch? Nee, was ist denn das?
Naja, also Lieblings mit ein bisschen zu.
Okay,
zugewandt.
Hast du recht.
Ja. Den wir auf jeden Fall schon hier besprochen haben, weil es eine irre Graphic Novel gibt über ihn und du sogar mal seine Kinder.
Komm aus demselben Café.
Bei ihm zu Hause auch warst einen Tag und
So, pass auf. Du musst jetzt wissen, der Otto ist so ein ganz normaler Typi. der ist im vorletzten Jahrhundert geboren, 1870, und Vater war Förster, und dann hat der Otto sein Abi gemacht und in Darmstadt, und dann wollte er. Und dann hat er sich aber schon interessiert für Ingenieurwesen. Oh Mist, und dann war er farbenblind. Verdammte Hacke, farbenblind kannst du nicht in Staatsdienst. Musste er sich was anderes überlegen, hat Reisen gemacht, unter anderem eine, Ding-Dong, Studienreise nach Hamburg. Und gedacht, uff, Wasser, geil, hier, super, gefällt mir. Dann hat er das wirklich zu seiner Ausbildung gemacht und ist Wasserbaudirektor geworden. Ja, ist gereist in die USA, nach England, hat sich überall umgesehen. Und dann schließlich wurde ihm die Bauleitung übertragen für den alten Elbtunnel, so wie er heute heißt, der alte Elbtunnel. Er hat die Bauleitung übernommen, 1907. Und er hatte auch eine süße Maus, die Elisabeth. Und er, aber die ist zu Hause geblieben und die Bauarbeiten haben 4 Jahre gedauert. Also hatte er eine Bude direkt am Tunnel, an der Baustelle, und die musste 4 Jahre warten. Die wollten eigentlich heiraten. Dann hat er gesagt, aber jetzt, Arbeit geht vor. Und sie so, Anne. Na gut, ich warte auf dich. Otto und Elisabeth. Und dann endlich war der Tunnel fertig, 1911 eröffnet. Und bums, dann haben sie auch geheiratet. Ach so, und da jetzt kommt das Relief. Und dann haben sie sich von beiden Seiten symbolisch die Hand gereicht. Und das siehst du auf diesem Relief über dem einen Eingang.
Das ist ja schön.
Das ist eine schöne Geschichte, aber ganz tragisch. Und dann haben sie geheiratet und Flitterwochen, auch ein Söhnchen gekriegt. Und dann ist er in den Krieg aber gezogen, der Otto, und ist dann auch gefallen, recht bald. Erster Weltkrieg.
Oh nein.
Ganz schrecklich tragisch, ne? Aber jetzt erzähle ich dir was von der Elbphilharmonie. Da war ich noch nie.
Ach, du warst noch nie in der Elbphilharmonie.
Ich war doch noch nie da, Chris. Ich war ganz aufgeregt. Toll. Und dann hatte ich, das war aber ein Ticket. Ich wollte, wie gesagt, war meine Premiere. Ich wollte zu Alice Phibilou. Und das ist eine südafrikanische Musikerin. Die ist wie, das ist irgendwie eine Elfe. Das ist ein anderes Wesen. Die ist nicht von diesem Planeten. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Die hat mich sehr interessiert. Hab dann aber festgestellt beim Konzert, ja, okay, das ist schon alles recht, ist so ein Groove bei ihr, aber man kann sich durchaus verzaubern lassen.
Die ist eine Singer-Songwriterin, ne?
Ja, also, die hat ganz, ganz viele Fans.
Als Singer-Songwriterin. Ich habe von der noch nie gehört. Finde ich aber schon super interessant.
Die ist wie eine Elfe. Die sieht aus wie 12 und ist so ein ganz zartes Persönchen. Aber ich muss dir gleich dazu noch was sagen. Aber zunächst erstmal ich also dahin. Und ich hatte ein Tagesticket, ne, damit ich tagsüber alle Konzerte mir anschauen konnte, da bei Blum und Voss, wo ich war, dann durch den alten Elbtunnel rüber zur City und dann zur Elbphilharmonie. Da musste ich dann nochmal extra zahlen für die Elbphilharmonie. War aber okay, war zwar mörderteuer, aber ich wollte also diese beiden Acts auf jeden Fall sehen. Dafür hat sich das dann auch schon mal gelohnt. Und jetzt hatten wir keine Sitzkarten. Und wenn wir welche gehabt hätten, hätte ich dich ja gefragt, wo soll ich mich hinsetzen, ne? Aber es gab einfach freie Platzwahl. Das heißt, ich habe versucht, mindestens eine Stunde vorher da zu sein. Ich lese gerade ein neues Buch, habe es mitgenommen, habe mich gefreut, mir ging es gut. Und dann stand ich vor einem der Eingänge in den Saal. Und wir standen da in einer Schlange. Und alle, die neu hinzukamen, stellten sich hinten an die Schlange. Und dann wurde, um 10 sollte es losgehen, es war ein spätes Konzert. Und ich dachte so, okay, ich bin schön früh da, da sind doch einige Leute vor mir, mal gucken. Und dann öffnete sich die Tür um kurz vor 10 und wir wurden reingelassen und alle gingen sehr zivilisiert. Gleichzeitig kamen aber noch die Treppe hoch, auch ein paar Leute. Und dann vor mir war ein älteres Ehepaar, waren sowieso wahnsinnig viele ältere Leute bei diesem Festival. Das war mir auch nicht klar, das ist kein Junge-Leute-Festival offensichtlich. Und dann, ich bin ja auch schon älter, und dann kam von der Treppe, kamen so ein bisschen jüngere Leute hoch. Und vor mir dieses ältere Ehepaar. Und wir wollten gerade so in den Saal reingehen. Und dann wollten diese jüngeren Leute, eine kleinere Gruppe, sich so mit da rein, wollten so mit reingehen mit uns, obwohl hinter uns noch ganz viele Leute waren. Und dann sagte der ältere Herr, hey.
Ja.
Und dann blieben die beiden stehen. Und dann gab es ein kleines Blickduell.
Oh.
Und ich bin dann aber, und dann stockte es so ein bisschen, er hielt den Laden so ein bisschen auf. Und ich weiß gar nicht, ob er dann gesagt hat, hinten anstellen oder irgendwas. Und da stand auch ein sogenannter Saaldiener, ne? Die heißen doch Saaldiener, die da aufpassen. Der hat sich zurückgehalten, der hat nichts dazu gesagt. Wäre sein Job gewesen, glaube ich, zu sagen, bitte stellen Sie sich hinten an. Ja. Oder drückt man da ein Auge zu?
Ja, es ist schwer zu sagen. Erste Tendenz ist immer, ey Leute, das könnt ihr nicht machen. Die anderen stehen hier jetzt schon die ganze Zeit an. Ihr kommt einfach von links. Das ist nicht in Ordnung. Also.
Ich war mal wieder überfordert und wusste
manchmal,
nicht.
Ich sag manchmal auch dann irgendwie nichts und denke, ach komm.
Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte keinen Streit.
Ist auch okay, finde ich auch gut.
Ach, und dann bin ich rein und Chrissy, da merkte ich schon, ui, da sind aber schon andere Türen früher aufgegangen. Es war schon recht voll. Ja. Aber da sehe ich, ich gehe, klack, 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 so ein paar Stufen runter. Dann bin ich in der Mitte und der Randplatz in der zweiten Reihe war frei.
Okay.
Und ich habe den besten Platz gehabt, glaube ich. Okay, ich habe alles gesehen, ich habe alles super gehört, war ein super Sound. Was für eine Akustik. Nun kann ich nicht beurteilen, ich habe nur auf diesem einen Stuhl gesessen, einfach eine Stunde. Aber Eidewitzka, das ist ein guter Sound.
Aber es war ja mit Lautsprecher, ne?
Ja.
Ja, ich glaube, der eigentliche Sound kommt zum Tragen,
ohne
wenn eben ohne Lautsprecher, ohne Mikrofone gearbeitet wird. Ich habe ja auch mal ein Konzert da erlebt mit Mikrofon. Das war furchtbar.
Oh.
Weil dafür ist die Elbphilharmonie auch nicht gemacht. Und schon gar nicht, wenn man das zu laut einstellt.
Ui,
dann.
Okay.
Ja, also ich habe ja damals Balbina mit der Premiere ihres Albums genommen. Das war ganz schrecklicher Sound. Sie war
okay,
auch
Alice Fibilou macht ganz ruhige Musik. Dieses wahnsinnig ruhige
das
Musik.
Das ist wiederum
ja?
gut. Ja.
Das ist so Elfenmusik, wie gesagt. Ich kann nur immer wieder Elfe sagen, es ist wahrscheinlich totaler Schrott, aber das war so meine Assoziation, so wie sie sich auch bewegt hat. Und okay. Jetzt komme ich aber zu meinem eigentlichen Punkt.
Kurz mal nochmal. Das ist Witches.
Der ist ganz ungewöhnlich für sie. Der hat ja schon richtig Wumms.
Dann machen wir. Das ist Open My Door.
Ja. Mhm. Das ist
okay,
sehr typisch.
Kriegen wir einen kleinen Eindruck.
Mhm. Ja. Jetzt kommt's aber, Chrissy. Auf zur Linken ein Schlagzeuger. Neben ihm hinten der Bassist. Daneben hinter ihm der Gitarrist. Und zur Rechten ein Keyboarder. Und in der Mitte Phoebe Alice-Lou. Chrissy?
Mhm.
Die vier und sie haben während des ganzen Konzerts keinen Blickkontakt gehabt. Die haben sich nicht angeguckt. Chrissy, das hat mich.
Oh Gott.
Aber die ersten ein, zwei Songs habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Irgendwann konnte ich nicht mehr diesen Gedanken loslassen, dass da doch was nicht stimmt. Die haben nie einander angelächelt während der Songs oder irgendwie ein Zeichen gab es am Anfang mal. Der Keyboarder hat immer, während sie ihre Gitarre stimmte, ein paar Harmonien gespielt. Also es gab nie eine Pause. Es wurde immer so durchgedaddelt, was ich erst ganz charmant fand und dann irgendwann aber merkwürdig, weil ich dachte, ertragen die keine Pausen?
Ja.
Das ist ja wie beim Radio, wo auch unterm Radiodienst und unter den Nachrichten ein Musikbett ist. Könnt ihr die Stille nicht ertragen, dass da jemand seine Gitarre stimmt? Ich war wahnsinnig verwirrt. Aber am schlimmsten war für mich, dass die sich nicht angelächelt haben während der Songs, genossen haben. Denn sie sagte, sie bedankte sich immer wieder. Die war wahnsinnig charmant und höflich. Hat immer wieder dem Publikum gedankt und gesagt, sie könne es gar nicht fassen, dass sie hier sei. Das ist eine Straßenmusikerin, weißt du? Die hat eigentlich und ich glaube, könnte mir vorstellen, dass sie nach wie vor gerne Musik auf der Straße macht. Das ist so eine, die das liebt, glaube ich, mit den Menschen, ganz nah bei den Menschen zu sein. Die ist auch Autodidaktin, hat das Gitarrespielen sich selbst beigebracht, hat wohl Klavierunterricht genommen, aber hat sich selbst das Gitarrespielen beigebracht und ist eine ganz, wirkt ganz, nicht spirituell, wie soll ich sagen, also legte sich auch am Ende des Konzerts auf den Boden und atmete immer wieder, trank immer wieder Tee zwischendurch, also kam auf Socken auch auf die Bühne, also das ist so auch so ein Kauz, ne, also ein Elfenkauz. Und aber warum schauen die einander, warum freuen die sich nicht an diesem Abend, erfreuen sich nicht an dem Miteinander und dem musikalischen Austausch und daran, dass der Laden so voll ist, die spielen in der Elbphilharmonie und es läuft super. Und die schauen sich nicht an. Ich habe nicht einen Blickkontakt zwischen ihr und dem Gitarristen gesehen. Immer, der hat immer weggeguckt. Was soll das, Chrissy? Bin ich doof?
Ja, vielleicht
will ich zu viel Harmonie?
Ja, und da vielleicht, weil es ein Jazzfestival ist, hatten sie das Gefühl, sie müssten cool sein. Und das ist einfach, wenn man zu cool ist, dann guckt man einfach immer nur irgendwo.
Pass mal auf, verarschen kann ich mich selber. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Da ging es überhaupt nicht um Jazz. Null. Hat niemanden interessiert. Du auch mit deinem komischen Jazz-Vorurteil. Also bei
Jazz, ne? Ist ja breit. Also
bei Dina Ögon, die haben sich die ganze Zeit angegrinst, wenn der Bassist dann nicht gerade seine kleine Show abgezogen hat. Die haben sich miteinander gefreut.
Ja, das vielleicht ist aber auch hier Phoebe Lou, Alice Phoebe meine ich, ein bisschen verkopft.
Na, dafür hat sie aber ganz schön viel. Dafür hat sie schon einen sehr zugewandten Eindruck gemacht,
okay.
Und war sehr offen und sehr, Und das ist so freundlich. Die hat immer wieder zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie sich freut. Aber dann habe ich gesagt, aber sag das doch mal deiner Band. Schaut euch doch an, habt euch doch... Oder glaubst du, es kann so eine Regel geben wie bitte Augenkontakt vermeiden? Da habe ich an meine Reportage gedacht, die ich mal vor vielen, vielen Jahren gemacht habe. Und da war ich doch in diesem Selbstversorger, in dieser Dorfgemeinschaft, die Dorf und Gemeinschaft neu definieren wollten. In Baden-Württemberg war das. Und da hat mir ja einer, der mit Entwickler eigentlich dieses Konzepts gesagt, wenn einer spricht, gucken die anderen weg und kommentieren das nicht. Weder durch ein Nicken noch durch ein Aha. Mhm, ja. Damit der Mensch, der spricht, frei reden kann und nicht seine Rede verändert aufgrund der Kommentare, die verbal oder nonverbal kommen. Mhm. Ist ja auch eine Art der Kommunikation. Und vielleicht gibt es bei denen auf der Bühne die Regel, wir schauen einander nicht an, damit wir alle in unserem, Momentum sind, damit wir alle unser... Ich weiß es nicht, Chrissy, ja. Es hat mich... Kannst du verstehen, dass mich das verwirrt hat?
Total. Und ich wünschte mir, du wärst einfach danach zu ihnen gegangen und hättest gesagt, love the concert, but why didn't you look at each other even once? Why?
Ja,
why
so, the hell? So eine bin ich. Genau so. Das klingt sehr nach mir.
Aber trotzdem. Im Leben nicht. Ja, aber mit dem Künstler da doch nochmal ein Wort wechseln, das
Im
kannst
Leben
du schon.
Im nicht. Habe ich noch nie gemacht.
Ah, okay. Aber das wäre super gewesen. Oder du hättest den Jungs auf Toilette folgen können, um zu gucken, ob sie Eiswürfel pinkeln.
Die waren alle ganz sweet. Das waren ja alles keine...
Aber
keine,
cool.
Nein, ja. Auch nicht cool.
Du, vielleicht verstehen sie sich aber auch einfach nicht. Letztes Konzert, haben sich getrennt, schon vor 2 Wochen, müssen aber diese vertraglich vereinbarten Gigs noch spielen.
Ich habe da ein paar Videos mir angeschaut, ne? Weil ich mich vorher nicht so sehr informiert hatte über sie. Mit dem Keyboarder spielt sie wohl schon einige Zeit, aber die anderen werden ständig ausgetauscht. Ist keine feste Band.
Okay.
Vielleicht haben die sich gar nicht so lieb.
Ja. Also,
warum hat der Gitarrist hat die nie angeschaut?
Aha, haben, glaube ich, 700 Konzerte gespielt, ohne nochmal jemals wieder miteinander zu reden.
Die mögen einander nicht?
Nee, die sind irgendwann, mit 3 Autos sind sie angekommen, aus 3 verschiedenen Hotels, sind zusammen auf die Bühne gegangen. Gut, sie müssen irgendwann auch geprobt haben, und sind dann wieder weggefahren. Angeblich hat man, und ich weiß es nur von einem Fan, die über 130 Aha-Konzerte gesehen hat, dass die im Prinzip nicht mehr miteinander gesprochen haben, heißt es.
Uiuiui.
Wäre jetzt hier nicht die Bildzeitung.
Also ich bin da irgendeinem Rätsel auf der Spur und dass mich dessen Lösung ich aber nicht hören möchte, weil sie mich bestimmt traurig machen würde.
Aber wir könnten eine Mail schreiben an sie.
Stimmt, darin sind wir sehr gut und da kriegen wir auch immer recht schnell Antwort. Genau wie damals bei Björn.
Okay, ja, hat alles nicht so funktioniert.
Chrissy, wir sind überhaupt keine Instanz. Das interessiert doch keinen, wenn wir was fragen. Gut. Das Ding ist, es ist ein Rätsel, es wird irgendwann aufgelöst. In 10 Jahren kommt das raus. Okay. Hoffentlich erinnern wir uns dann noch daran, dass wir heute drüber gesprochen haben. Das wollte ich dir nur kurz
erzählen. Aber interessant.
Ja.
Sehr interessant.
Okay.
Da will ich dir zum Abschluss nur noch von einem Typen erzählen, den ich irgendwie großartig finde. Pass mal auf. Synchronschwimmen. Du weißt, was das ist, ne?
Synchronschwimmen liebe ich.
Du liebst Synchronschwimmen. Das ist ein bisschen wie Ballett im Wasser. Machen eigentlich ja Frauen.
Oh, ich liebe das.
Du liebst das sogar. Lustig.
Naja, diese Klemme, also ich fürchte mich immer so, ich finde es immer so traurig, dass die diese Klemme haben, damit kein Wasser in die Nase kommt. Und die haben ja so eine unfassbaren Beine, weil die ja nur strampeln unter Wasser. Strampel, 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 strampel.
Total.
Was haben die für Hammerbeine, du?
Frauen.
Ja.
Aber im Kader der US-Nationalmannschaft, da gehören 12 Leute zu, gibt es einen Mann, von dem ich jetzt gelesen habe.
Nein.
Und der ist 45 Jahre alt und konkurriert im Prinzip mit Frauen, die halb so alt sind wie er.
Konkurriert oder ist er im Team?
Naja, er konkurriert natürlich insofern, als dass er natürlich auch für die Olympischen Spiele nominiert werden wollte.
Aber warte mal. Aber es gibt doch nur Gruppen. Synchron gibt es nicht einzeln.
Nee, es gibt verschiedene Wettbewerbe, aber eben auch in der Gruppe. Natürlich, klar. Das sind dann 8 Leute.
Aber dann sind es 8 Männer oder 7 Frauen und 1 Mann?
Naja, ich komme gleich nochmal zu.
So,
denn warum es eigentlich bisher nie Männer waren, weil sie einfach auch nie zugelassen waren. Männer waren einfach auch nicht erlaubt. Beim künstlerischen Schwimmen, wie es mittlerweile heißt. Es heißt nicht mehr Synchronschwimmen.
Oh, okay.
Es heißt jetzt künstlerisches Schwimmen. Und du hast es gerade schon angedeutet, das ist knallhart. Man verbringt wirklich einen Großteil seiner Zeit kopfüber, hält den Atem an, muss ständig mit den Armen rudern, um über Wasser zu bleiben. Man darf den Beckenboden nicht berühren. Die Unterwassersicht ist verschwommen, denn Schwimmbrillen sind verboten im Wettbewerb. Und diese ganzen Abläufe sind so präzise und aber auch so kompliziert teilweise, dass der kleinste Fehltritt, die kleinste Abweichung eben dazu führen kann, dass SchwimmerInnen miteinander kollidieren oder du jemand gegen den Kopf trittst und so weiter. Und nur 8 von 12 dürfen mit zu den Olympischen Spielen. Und dieser Mann, ich muss gerade gucken, wie er heißt. Ich habe alles aufgeschrieben, aber nicht wie er heißt. Er heißt aber May mit Nachnamen. Und der ist im Prinzip eine Ikone für auch die Schwimmerinnen in den USA. Und das seit 35 Jahren. Und er war ganz am Anfang, war er Turner und Wettkampfschwimmer und hat sich mit 10 Jahren in das Synchronschwimmen verliebt, als er seine kleine Schwester begleitet hat zum Kurs. Und da ist er da eingestiegen, 2-mal am Tag Training. Und dann hat er bei einigen Teams im Bundesstaat New Yorks mitgemacht. Und ich liebe alleine die Damen. Die Syracuse Synchro Cats. Dann war er bei den Oswego Lake Cats. Ist das nicht geil von Lake? Der Teig, der See, Lake Cats. Dann haben ihm die Trainer gesagt, sie können ihm nichts mehr beibringen. Dann ist er mit 16, ich weiß den Nachnamen, den Vornamen nicht mehr, auf jeden Fall May heißt er mit Nachnamen, ist aber er mit 16 nach Kalifornien.
Mit Teig meintest du Teich oder See, ne?
Teich, genau. Okay, danke. Teich, See, Lake, genau. Dann ist er nach Kalifornien, hat dann trainiert bei einer der besten Trainerinnen, bei den Santa Clara Aquamates.
Er war immer bei den Frauen, er war immer der einzige Mann.
Ja, es gibt keinen Mann sonst, es gab keine Männermannschaft. Er hat immer bei den Frauen mitgemacht.
Und die haben immer ein Auge zugedrückt oder haben die gesagt, du, es gibt keine Statuten, also egal.
Ja, er durfte schon an Wettbewerben teilnehmen und er wurde auch immer bekannter und bekannter, weil er auch einfach wahnsinnig gut war. Aber bei den wichtigsten internationalen Wettbewerben blieben Männer ausgeschlossen.
Okay.
So, und dann hat er 2004 mit dem Olympiateam trainiert, hat von der Seitenlinie in Athen aus angefeuert und danach, da war er 25, hat er sich zurückgezogen vom Sport, ist nach Las Vegas gegangen, war die nächsten 17 Jahre bei Cirque du Soleil und dem Wasserspektakel, das die haben, das hieß Ja, und hat aber weiterhin auch immer sehr dafür gekämpft, dass Männer zugelassen werden. War immer ein Botschafter für künstlerisches Schwimmen, wie es heißt. So, und dann kam 2014 die Nachricht, dass Männer bei den Weltmeisterschaften im folgenden Jahr im gemischten Duett, im Mixed, antreten dürfen. Ein Mann, eine Frau als Paar, wie im Eiskunstlauf.
Ja, ja.
So, und dann kam er aus dem Ruhestand zurück, hat wieder mitgemischt, hat auch ein paar Medaillen gewonnen. Und vor einigen Jahren hat er den Cirque du Soleil dann verlassen, wurde Cheftrainer von den Aquamates. Die heißen jetzt Santa Clara Artistic Swimming, bla bla bla. Ja. Aber der heilige Gral, das sind die Olympischen Spiele.
Ja.
Und es blieb unerreichbar. 2016 nicht, 2020 nicht. Männer durften nicht antreten. Jetzt 2024 dürfen sie. Und das ist teilweise auch seiner langjährigen, leidenschaftlichen Kampagne zu verdanken. Und der liebt diesen Sport wirklich in jeder Faser seines Körpers. Er hat ein Nummernschild, das heißt OCWA Man, Aquaman, eine Hommage an den Trinkwasserversorger aus der Gegend, die heißen Onondaga County Water Authority, Aquaman, weil auch Aquaman schon vergeben war. Deswegen Aquaman erinnert so ein bisschen an Aquaman. Er ist 28 Jahre älter als die jüngste Person im Team, die ist 17, die Assistenztrainerin der Nationalmannschaft, kennt ihn seit 20 Jahren, seit sie 10 ist, da war er nämlich ihr Trainer. Heute ist sie die Assistenztrainerin der Nationalmannschaft, bei der er auch dabei ist. Eine Teamkollegin aus dieser Nationalmannschaftstruppe, Natalie oder Natalia heißt sie, ist 25 Jahre alt. Die war als Teenager so ein großer Fan von ihm, dass sie einmal das Gesicht von seiner Duettpartnerin von einem Poster entfernt hat, hat es ersetzt durch ein Foto mit ihr selbst und hat es ihm mit einer Nachricht geschickt, auf der dann stand, kann ich deine Duettpartnerin sein?
Nein.
Die ist heute mit ihm in der Mannschaft. Die beiden haben zusammen auch mittlerweile bei WM mal mitgemacht und haben auch irgendwie 4. Platz oder sowas gemacht. Der ist also Vorbild und Idol für junge künstlerische Schwimmerin. Ich meine, der ist natürlich gelenkig ohne Ende. Der kann natürlich Spagat machen. Diese ganze Packung, die sind 8 Stunden im Wasser. Das ist so knallhart. Und er ist natürlich jetzt mittlerweile auch ein bisschen älter. Der ist durchtrainiert ohne Ende.
Ja.
Und er ist ein Idol. Und vor ein paar Stunden wurde bekannt gegeben, dass er nicht dabei ist.
Oh nein.
Bei diesen 8,
das
die bei den Olympischen
nicht.
Spielen mitmachen
Warum?
Dürfen.
Warum? Welche Begründung?
Es dürfen nur 8 dabei sein. Und die Trainerin, der Trainer, weiß gar nicht, hat sich einfach dafür entschieden, dann doch 8 Frauen zu schicken, weil sie vielleicht meinten, ist dann doch vielleicht ein bisschen homogener. Der mischt seit 35 Jahren, wie selbstverständlich
Nein.
damit. Der wird als Ikone betrachtet und jetzt hätte er die Chance und er hat dafür gekämpft. Und sie haben ihn nicht mitnehmen können.
Nicht nominiert.
Und er war furchtbar enttäuscht natürlich.
Nicht aufgestellt, okay.
Also er, wie gesagt, er gehört zur Nationalmannschaft mit den 12, aber zu Olympia dürfen nur 8. Und er ist nicht dabei. Ist das nicht einfach nur traurig?
Ja. Ach Mensch, und wie heißt er?
Ja, also er heißt ja May mit Nachnamen und heißt Bill May.
Bill May.
Entschuldige bitte, Bill, dass ich deinen Vornamen, der war so kurz, vergessen habe. Bill May ist es. Oh. Super Typ. Alle lieben ihn. Hat er mitgewischt im Synchronschwimmen, wie es früher zumindest hieß. Und mir tat es so leid.
Ich hatte
in der Woche, das war noch vor der Entscheidung, hatte ich über ihn gelesen.
Ja.
Und habe ich mir ein paar Notizen gemacht und habe gedacht, oh, über Bill muss ich ein bisschen was erzählen. Und jetzt habe ich vorhin vor ein paar Stunden geschaut. Es kam gerade die Nachricht, Paris steht ja um die Ecke. Er würde nicht mit dabei sein. Nee, ich finde das mega
enttäuschend. Das ist wie ich mit meinem Aufkleber von Leon Goretzka und er ist gar nicht dabei.
Es wäre so eine schöne Olympia-Story auch gewesen.
Ja.
Naja, Bill May. Okidok, so, das war's für heute.
Mhm.
Wir hören uns alle wieder am kommenden Donnerstag. Dann geht es ja immer um eure Geschichten, die ihr uns schickt. Geschichten, die einfach erzählt werden müssen. Wie war der Tagliebling @gmail.com? Das ist unsere Adresse. Da kriegt ihr uns immer. Wird alles gelesen.
Bis dann, Otto.
Bis dann, Elisabeth.